Der heutige Predigttext findet sich in Markus 9, die Verse 49 bis 50. Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit wird man es würzen? Habt Salz bei euch und habt Frieden untereinander.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, vor kurzem brachte ein christliches Magazin, ein evangelikales Magazin, Idea Spectrum, eine Titelstory über zwei 16-jährige Mädchen, die in den sozialen Medien zurzeit große Erfolge feiern. Wir haben es also bis auf die Titelseite von Idea gebracht. Der Artikel war der Start einer Serie Christen in den sozialen Medien, jung, gläubig, digital. Die beiden Zwillinge heißen Lisa und Lena. Sie sind auf Instagram, YouTube und TikTok unterwegs. In ihren Videos selbst ist vom christlichen Glauben nicht zu finden, dafür viele Tanzeinlagen und Blödeleien. Aber der Rubel rollt. Inzwischen haben sie auch ein eigenes Modelabel, werden gemanagt von den Eltern. Und ein Kritiker schrieb treffend, dass die beiden sich mit Belanglosigkeiten und extremer Selbstdarstellung ungeheuer erfolgreich vermarkten. Nun, es sei ihnen gegönnt. Gelegentlich bezeichnen sie sich auch als Christen, wie auf dem Bundesjugendtreffen der Baptistengemeinden oder eben im IDEA-Interview neulich, wo sie auf Seite 25 in diesem Interview so zitiert werden, nur dass sie mal einen Eindruck bekommen. Mir bedeutet es echt mega viel, sagt eine von beiden, Christ zu sein, weil das so etwas Positives ist. Wenn es mir schlecht geht oder wenn ich eine Frage habe, kann ich beten und das gibt mir Kraft. Und an einer anderen Stelle, Christ sein, das ist doch mega cool und was Besonderes. Ja, was Besonderes ist es bestimmt, würden wir sagen. Allerdings geben die beiden ganz treuherzig zu, hätten sie ganz bewusst noch kein christliches Video gedreht, und liefern auch die Begründung mit. Wir haben auch so viele Follower, die Andersgläubige sind und wir wollen die ja auch nicht irgendwie abschrecken oder den Eindruck vermitteln, unser Glaube ist richtig und eurer ist falsch. Das alles ist nur deshalb erwähnenswert, weil es so typisch ist für das Denken und für den Zustand weiter Teile der Christenheit auch in unserem Land. Darum haben es die beiden noch auf die Titelseite gebracht. Nur kein Wahrheitsanspruch, aber mein Glaube ist mega cool und er gibt mir irgendwie Halt. Und deshalb lädt man die beiden auch offensichtlich gerne auf Jugendkongresse ein. Aber diese Haltung, das will ich hier gleich deutlich machen, die sich hier zeigt, ist kein spezielles Jugendproblem, mitnichten. Dazu braucht man nur, ich verschone Sie jetzt mit Beispielen, dazu braucht man sich nur Veranstaltungsprospekte ehemals profilierter christlicher Tagungszentren anzusehen. Da würden die Zwillinge mit ihrem Angebot wunderbar reinpassen. Viel Wellness, Fitness, Alltagspsychologie, Konzerte und Events, Aquarellseminar, Kommunikationstraining für Paare und unter anderem dann auch noch ein bisschen Bibel. Und dieser kurze Überblick, der natürlich nur eklektisch sein konnte, der zeigt, wie dringend wir diese beiden Verse brauchen, die heute unser Predigttext sind. Weil wir ja auch in diesem Umfeld leben, weil wir ja davon auch auf die eine oder andere Seite mit beeinflusst werden. Und deswegen wollen wir umso genauer hinhören auf den Originalton unseres Herrn Jesus Christus, Markus 9, die Verse 49 bis 50. Und ich lese sie noch einmal. Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Das Salz ist gut. Wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit wird man es würzen? Habt Salz bei euch und habt Frieden untereinander. Herr Jesus Christus, und wir bitten dich, dass wir wirklich verstehen, was du mit diesen Bildern sagen willst. Und das ist unser Leben bewegt, Herr, und auch, wie wir durch die nächste Woche gehen. Amen. Unser Herr beschreibt hier einen Lebensstil, der seine Nachfolger kennzeichnen soll. Also alle, die ernsthaft Christen sein wollen, die Jesus nachfolgen wollen. Deswegen ist das erste Wort des Textes auch jeder. Im Griechischen ist es wirklich das Wort, mit dem der Vers beginnt. Jeder, der so leben will, nämlich wie in Vers 40 folgendem beschrieben, das haben wir ja letzte Woche gesehen. Jeder, der bewusst in Auseinandersetzung mit der Sünde leben will. Jeder, der dem Herrn in Klarheit nachfolgen will. Und was Jesus dann beschreibt, ist das maximale Gegenteil von aller postmodernen Hohlheit und Ich-Verliebtheit. Und deswegen nennen wir diese Predigt heute ein gesalzener Lebensstil. Das soll die Überschrift sein, ein gesalzener Lebensstil. Es wird nämlich immer wieder um das Salz gehen. Sie kennen ja den anderen Ausdruck, eine gepfefferte Rede, ne? Und hier haben wir es aber eben mit Salz zu tun, deswegen ein gesalzener Lebensstil. Letzten Sonntag hatten wir gesehen, wie ernst dieses Leben ist. Es ist, wie man so sagt, kein Ponyhof, es ist kein Wunschkonzert, es ist keine Spielwiese. Unser Leben zählt. Wir gehen hier nicht mal probeweise durch die Welt. Und seit dem Sündenfall, das macht die Bibel immer wieder deutlich, ist unser Leben massiv bedroht und beeinträchtigt durch das, was die Bibel Sünde nennt. Durch unsere innere Widerständigkeit gegen Gott. Durch unseren Selbstbehauptungswillen ihm gegenüber. Wir wollen unser eigener Gott sein. Und wir hatten gelesen, wie massiv Jesus, letzte Woche hatten wir gesehen, von der Hölle spricht. Die radikale Konsequenz der Sünde ist die Hölle. Markus 9, ab Vers 43. Und es gibt nur eine Chance, dem zu entgehen. Jesus schenkt radikale Vergebung. Wer zu ihm kommt und wer seine Situation zugibt, hatten wir gesehen, der bekommt radikale Vergebung. Dem wird alles vergeben, obwohl er nichts dafür tun und dazu beitragen kann. Er kann es nur im Glauben an Jesus wirklich ergreifen und sich schenken lassen. Und dann bekommen wir das Bürgerrecht im Himmel, auch wenn wir hier noch auf der Erde leben. Und nachdem Jesus uns so in seine Familie reingeholt hat, durch die Vergebung unserer Schuld, nimmt er uns in der Regel nicht aus dieser Welt heraus. Wir bleiben erstmal hier. Und darum bleibt auch die Sünde ein ernstzunehmender Gegner. Sie hat keine letzte Macht mehr über uns. Sie kann uns nicht mehr von Gott trennen, aber sie bleibt ein Gegner. Und wir sind herausgefordert, ihr bewusst zu widerstehen. Und dabei erleben wir Siege und erleiden wir Niederlagen. Wie Paulus und die anderen Jünger auch. Siege und Niederlagen. Und Jesus fordert von uns diese innere Haltung einer radikalen Distanz von der Sünde. Und dazu hatte er uns ja diese drastischen Bilder vor Augen gemalt, letzte Woche, Vers 43. Wenn dich aber deine Hand zum Abfall verführt, so hau sie ab. Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und fährst in die Hölle, in das Feuer, das nie verlöscht. Und dann hat er das noch über den Fuß gesagt und über das Auge gesagt. Wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, so wirfst von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes gehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in die Hölle geworfen, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Und nachdem Jesus das gesagt hat, bis Vers 48, da kommen nun unsere Verse über das Salz. Genau an der Stelle. Und in der Luther-Übersetzung ganz gut getroffen geht es mit einem denn los. Im Griechischen ist das zweite Wort, aber denn. Das heißt, zwischen dem bisher Gesagten bis Vers 48 und dem, was jetzt kommt in Vers 49, besteht ein ganz enger Zusammenhang. Nämlich, denn wenn ihr in diesem Haifischbecken bestehen wollt, in diesem Haifischbecken leben, wenn ihr unter diesen Bedingungen treue Nachfolger Jesu und glaubwürdige Zeugen des Herrn sein wollt, dann hilft euch kein Hobbychristentum, dann hilft euch keine Sonntagsvormittagsreligion, sondern dann braucht ihr einen entsprechend radikalen Lebensstil. Und um den zu beschreiben, diesen radikalen Lebensstil, benutzt Jesus jetzt diese Metapher, dieses Bild, das seinen Zeitgenossen sehr vertraut war, nämlich das Bild vom Salz. Ein gesalzener Lebensstil. Und man könnte schon sagen, ein gesalzener Lebensstil ist wahrscheinlich das Gegenteil zu einem gezuckerten Lebensstil. Und Jesus betont, dass jeder Nachfolger Jesu, jeder, der jetzt zur Ehre seines Schöpfers leben will, jeder, der das Wunder der Sündenvergebung erfahren hat, jeder, der darum den alltäglichen Kampf gegen die Sünde aufgenommen hat, jeder, der mit seinem Leben in die Spur von Markus 8, Vers 34 folgende eingebogen ist. Das hatten wir ja gesehen vor einigen Wochen. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch an seiner Seele Schaden? Markus 8, Abvers 34. Jeder, der mit seinem Leben in diese Spur eingebogen ist, der wird, Vers 49, mit Feuer gesalzen werden. Das ist das Erste. Wir werden gesalzen. Punkt 1, wir werden gesalzen. Das ist die Grundlage, das ist die Voraussetzung eines gesalzenen Lebensstils, dass wir erstmal gesalzen werden. Von wem und womit? Was meint Jesus? Es ist sehr spannend. Die Spurensuche führt uns zunächst ins Alte Testament. In Hesekiel 43 etwa sollen die Priester die Opfertiere salzen. Und in 3. Mose 2, Vers 13, den Vers lese ich Ihnen auch vor. 3. Mose 2, Vers 13, da sagt Gott, alle deine Speisopfer sollst du salzen und dein Speisopfer soll niemals ohne Salz des Bundes deines Gottes sein. Bei allen deinen Opfern sollst du Salz darbringen. Also Salz. Salz in seiner Beständigkeit, in seiner Haltbarkeit. Salz symbolisiert zunächst einmal die Treue Gottes, die Beständigkeit und Treue Gottes. Er wird seinen Bund halten. Hier in Vers 13 ist die Rede vom Salz des Bundes deines Gottes. Er wird treu sein, er wird beständig sein. Und darum mussten die Priester die Opfer salzen, als Hinweis auf die Beständigkeit und Treue und Zuverlässigkeit, absolute Zuverlässigkeit der Zusagen Gottes. Und in den Tempelkammern mussten immer entsprechende Salzvorräte aufgehoben werden. Das heißt nun, wenn wir die Nachfolger Jesu gesalzen werden, dann bedeutet es, dass wir unser Leben mit Jesus ganz bewusst als ein freiwilliges Opfer für Jesus verstehen. So ist es gemeint. Opfer werden gesalzen. Und zwar nicht im Sinne der Tieropfer, um damit Schuld zu sühnen. Das kann nur das Opfer Jesu Schuld sühnen. Sondern im Sinne, wie das hier in 3. Mose 2 auch der Fall ist, 3. Mose 2, Vers 13, im Sinne der Speisopfer. Die wurden in der Regel mit Mehl gebracht. Wenn jemand dem Herrn ein Speisopfer darbringen will, so soll es vom feinsten Mehl sein, steht am Anfang von 3. Mose 2. Und dieses Speisopfer war ein Zeichen für freiwillige Hingabe. Für freiwillige Hingabe mit ganzem Herzen. Und merken Sie, da passt auch wieder das Salz. Das Salz steht eben nicht nur für Gottes beständigen Bund, sondern gleichzeitig für die Echtheit und für die Beständigkeit unserer Hingabe, unseres Lebens für Jesus. Und wir sehen, wie Jesus hier den Faden von Markus 8, 35 wieder aufnimmt. Selbsthingabe statt Selbstverwirklichung. Gott ist treu und wir wollen unser Leben in Treue vor ihm führen. Wir werden mit Salz gesalzen und werden dadurch selber salzig, das heißt beständig. Und genau in dem Sinn wird es dann Paulus in Römer 12 wieder aufnehmen und schreiben am Anfang von Römer 12. Da geht es ja um die Frage, was folgt eigentlich aus unserer Bekehrung? Bis dahin beschreibt Paulus, was Bekehrung bedeutet, wie ein Mensch Christ wird, wie Menschen gerettet werden, dass Gottes Verheißungen zuverlässig sind. Dann kommt am Anfang von Römer 12 die Frage, was verändert eigentlich Jesus, wenn wir zu ihm gehören, an unserem Leben? Was ist die Folge unserer Bekehrung? Und Paulus schreibt, ich ermahne euch nun durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer. Damals wieder. Und Leiber meint hier euer gesamtes Leben mit Haut und Haaren. In Ganzheitlichkeit, wie wir sagen würden, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer. Also jetzt wieder drum, unser Leben soll ein Opfer für den Herrn sein, eine vorbehaltlose Hingabe an Jesus. Und jetzt weiter. Wir werden gesalzen, unser Leben ein Opfer für Jesus, was wir freiwillig geben, Hingabe. So, wir werden von Gott als Opfer angenommen, wir werden haltbar gemacht, wir werden von Gott behandelt mit diesem Salz. Wir bekommen das Gütesiegel Gottes, wir bekommen den Salzgeruch, die Beständigkeit, die Treue. Und jetzt ist die Frage, womit werden wir gesalzen? Und Jesus sagt, mit Feuer. Jeder wird gesalzen, nicht mit Salz in dem Falle, sondern mit Feuer. Und wofür steht Feuer? Für Druck, für Anfechtung, für Angriffe, für Leid. Wir werden gesalzen mit Feuer. Und jetzt verstehen Sie, was Jesus meint. Gott macht unser Opfer, Gott macht unsere Hingabe beständig, er macht das stabil, er lässt unseren Glauben wachsen, indem er uns Druck und Schwierigkeiten und Leiden zumutet, die unseren Glauben stärken sollen. Das ist hier die Aussage. Wir werden gesalzen mit Feuer. Wir werden beständig gemacht. Unser Opfer nimmt der Herr an und stärkt unsere Nachfolge durch Druck, Anfechtung und Leiden. Petrus hat das dann später aufgenommen und es bestätigt unsere Auslegung an dieser Stelle. Das ist ja immer so, wenn man nur so wenig Textbefund hat, wie wir heute Morgen, ja nur zwei Verse, dann muss man sich davor hüten, irgendwie frei herum zu fantasieren. Und das Einzige, was einen davor schützen kann, ist innere biblische Bezüge zu suchen, um das zu überprüfen. Und deswegen werden Sie heute wahrscheinlich mehr zusätzliche Bibelverse von mir zitiert bekommen, als in den Predigten sonst meistens. Petrus sagt, 1. Petrus 1, Vers 6, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Zu Lobpreis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Euer Glaube wird geläutert wie das Gold durch Feuer. Und deswegen macht euch keine Sorgen wegen des Drucks, den ihr zurzeit aushalten müsst. Und in 1. Petrus 4, Vers 12 sagt das nochmal ganz ähnlich. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, Hitze wie Feuer, Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seine Herrlichkeit, Freude und Wonne haben mögt. Und ein ähnliches Bild finden wir in Offenbarung 3, Vers 18, wo Jesus der lauen, oberflächlichen Gemeinde von Laodicea einen dringenden Rat gibt. Und er sagt, wie Gold durchs Feuer geläutert wird, so muss dein Glaube dringend geläutert werden. Auf Deutsch gesagt, du brauchst Feuer. Du brauchst Feuer. Offenbarung 3, Vers 18. Und Jakobus, also Petrus, Jesus nochmal in der Offenbarung, Jakobus hat in seinem Brief diesen Zusammenhang zwischen Druck und Stabilität so ausgedrückt. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in Anfechtung fallt, also wenn ihr Feuer kriegt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Und dann fügt ihr noch hinzu und wenn ihr es nicht mehr aushaltet, betet. Betet, dass der Herr euch da durchträgt. Das ist jetzt deutlich. Christsein bedeutet Hingabe an Jesus, in dem Sinne Opfer. Und Gott macht unser Opfer, unsere Hingabe beständig, indem er uns Druck und Schwierigkeiten und Leiden zumutet. Er salzt unser Leben und unseren Glauben und lässt ihn darunter wachsen. Und das Tröstliche, Gott ist es, der uns salzt. Wir werden gesalzen. Wir werden nicht in ein anonymes Salzmeer hineingeschmissen und dann schaut Gott mal, was draus wird, sondern es kommt aus seinen Händen. Wir werden gesalzen. Und es bleibt unter seiner Kontrolle. Ihr Lieben, das ist die Grundlage eines gesalzenen Lebensstils. Und darum ist dieser oberflächliche Schnickschnack der Zwillingsvideos nicht einfach nur belanglos und langweilig, sondern er ist für jemanden, der sich davon beeindrucken lässt. Und wenn das junge Leute sehen oder auch Ältere und sagen, meine Zeit, das ist ja ein flottes Christenleben, auch schädlich und ein Glaubenshindernis, weil er eine falsche Vorstellung von der Nachfolge Jesu vermittelt. Dass es immer easy sei und locker und so viele Wünsche erfüllt werden. Es ist schön, die Nachfolge Jesu. Ich könnte mir kein spannenderes und erfüllteres Leben denken als in der Nachfolge Jesu. Aber es ist nicht easy und es ist einfach auch nicht nur einfach mega cool und lässig. Diese Mädchen brauchen Seelsorge, sie brauchen geistliche Orientierung, aber sie taugen nicht als Vorbilder. Wenige Seiten vorher, in derselben Idea-Ausgabe, auf Seite 12, ist von einer ja fast Altersgenossin dieser beiden die Rede, nämlich von Lea Sharibu. Lea Sharibu aus Nigeria. Sie ist vor einem Jahr entführt worden durch die radikal-islamische Terrormiliz Boko Haram. Sie wurde damals zusammen mit 109 Mädchen im Alter zwischen 11 und 19 Jahren verschleppt. Einige wurden getötet. Dann ließen die Entführer 101 Mädchen entließen sie in die Freiheit. Und Leas Vater zufolge ist sie die einzige, die noch festgehalten wird nach einem Jahr. Lea Sharibu, merken Sie sich das für Ihre Gebetslisten. Die einzige, die noch festgehalten wird, weil sie sich weigert, zum Islam überzutreten. Weil sie ihr Zeugnis zu Jesus nicht verleugnen will. Das ist ein Vorbild. Das bedeutet, mit Salz, mit Feuer gesalzen zu werden. Aber davon lassen sich natürlich keine fetzigen Videos produzieren. Und damit bekommt man keine 14 Millionen Klicks auf Instagram. Wir werden gesalzen. Und dadurch präpariert Jesus uns auch für die Aufgaben, die wir in seinem Auftrag wahrnehmen dürfen. Und dann kommt der nächste Schritt. Und Jesus bleibt bei der Salzmetapher, bei dem Salzbild. Vers 50, das Salz ist gut. Wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit wird man's würzen? Also jetzt geht es nicht um das Opfersalz aus dem Tempel, sondern jetzt geht es um das Speisesalz aus der Küche. Sie haben das gemerkt. Und auch das verstand jeder Israelit sofort. Damals gab es ja noch keine Kühlschränke und wenn man Speisen konservieren wollte, wenn man die Haltbarkeit verlängern wollte, dann brauchte man Salz. Salz als Schutz gegen Fäulnis, gegen Verrottung. Salz verlängert die Haltbarkeit von Speisen. Und dieser Gedanke war nicht ganz neu für die Jünger, den hatte Jesus schon in der Bergpredigt mit ganz ähnlichen Worten formuliert. Matthäus 5, Vers 13, da sagt Jesus zu den Jüngern, Matthäus 5, Vers 13 in der Bergpredigt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze. Und wenn Jesus sagt, dass wir das Salz der Welt sind, dann bedeutet das für die Welt im Umkehrschluss, dass sie dabei ist zu verrotten und zu verfaulen. Und die Nachfolger Jesu sollen nun mitten in einer sündigen, verfaulenden, verrottenden Welt als Salz leben. Und das ist das zweite Merkmal eines gesalzenen Lebensstils. Erstens, wir werden gesalzen. Zweitens, wir sind Salz. Zweitens, wir sind Salz. Das sagt Jesus hier. Wir sind selber Salz. Salz für die Welt. Und von der Bergpredigt her wird ganz deutlich, das ist keine Forderung, sondern eine Tatsache. Jesus sagt nicht, ihr sollt das Salz der Welt sein, sondern so wie jeder Christ gesalzen wird hier in unserem Text, so seid ihr alle nun auch selber Salz. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Ist das nicht anmaßend? Sollen wir nicht besser sagen, wir bemühen uns, das Salz der Erde zu sein? Aber bei Jesus ist das kein Befehl, bei Jesus ist das eine Feststellung. Es gibt niemanden, der sonst diese Aufgabe erfüllen könnte, sondern nur ihr. Ihr seid das Salz der Erde. Wie kommen wir dazu? Also bestimmt nicht, weil wir von Natur aus charakterfester wären als andere, sondern der Grund liegt in Jesus selbst. Er ist unsere Kraft. Er ist derjenige, der mit seiner Treue uns treu macht. Und darum konnte etwa Paulus an die Epheser schreiben, die erst vor kurzem Christen geworden waren. Er konnte denen schreiben, ihr wart früher Finsternis, aber jetzt seid ihr Licht. Ihr seid es. Wegen Jesus. Und genauso könnte er jetzt schreiben, ihr wart früher Sand, aber ihr seid jetzt Salz. Ihr seid jetzt Salz in dem Herrn. Und dabei bleibt Jesus ganz realistisch und rechnet durchaus mit unserer Schwachheit, mit unserer Angreifbarkeit. Und deswegen kommt ja dieser Zusatz in der Bergpredigt, genauso wie hier, wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit wird man es würzen? Das ist die Gefahr. Kann das denn in der Realität passieren, dass das Salz nicht mehr Salz ist? Nun, wir wissen, dass das echtes NaCl seine Salzkraft nicht verlieren kann. Aber in Israel kam das Speisesalz meistens vom Toten Meer. Und der Historiker Plinius der Ältere schreibt dazu in seiner Naturgeschichte, dieses Haushaltssalz vom Toten Meer war kein reines Salz, sondern es war vermischt mit Sand oder Gips oder anderen Mineralien. Und je vermischter dieses Salz war, desto fader und kraftloser wurde es. Je vermischter es war, umso weniger, ganz logisch, konnte es seine konservierende Aufgabe erfüllen. Und auf diesen Alltagsbefund spielt Jesus hier an, wenn er sagt, wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit wird man es würzen? Anpassung. Es gibt für uns Christen diese heimtückische Gefahr, dass wir uns mit der Welt vermischen, dass wir uns irgendwie anpassen und wir bezahlen das immer mit der Schwächung unserer Prägekraft. Wir bezahlen das immer mit der Schwächung unserer Salzkraft. Bis dahin, dass wir diesen Anspruch gar nicht mehr haben. Was sollen wir die Welt salzen? Wir geben ihm unseren Beitrag und dann sieht man mal, wie sich das so im Dialog weiter entfaltet. Und wissen Sie, die Klage über die nächste Generation ist deshalb oftmals eine unfreiwillige Selbstanklage der älteren Generation. Eine unfreiwillige Selbstanklage der älteren Generation. Wir haben sie nicht geprägt. Warum auch immer. Wenn es Salz nicht mehr salzt. Und genau darauf legt Paulus seinen Finger in Römer 12, Vers 2. Wir hatten ja schon Römer 12, Vers 1, wo er sagt, Leute, gebt euer Leben als ein Opfer hin für Jesus. Und jetzt kommt Römer 12, Vers 2, wo er dann logischerweise fortfährt und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Passt euch nicht an. Lebt euer Leben als Opfer für Christus, aber passt euch nicht dieser Welt an. Passt auf, dass ihr euch nicht anpasst. Wir sind gefährdet. Ja, wir sind gefährdet, uns anzupassen, ohne dass wir es merken manchmal. Einfach, weil der Zeitgeist uns vorgaukelt, dass bestimmte Dinge eben selbstverständlich sind. Wie zum Beispiel das vermeintliche Recht auf Abtreibung. Das sei doch selbstverständlich. Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen, dass jetzt die Frauenorganisation einer großen Partei einen Preis für Gleichstellung vergeben hat. Feierliche Überreichung. Und diesen Preis hat unter anderem ein Dr. Friedrich Stapf bekommen, einer der führenden Abtreibungspropagandisten in Deutschland. Seit 50 Jahren im Schnitt 3000 abgebrochene Schwangerschaften pro Jahr. Seit 50 Jahren 3000 abgebrochene Schwangerschaften pro Jahr. Und davon gibt's einen Preis von der Frauenorganisation einer Volkspartei. Das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Und natürlich bleiben wir nicht unbeeinflusst. Auch von diesen Selbstverständlichkeiten, dass der Mensch durch Mutation und Selektion entstanden sei, also durch zufällige Veränderungen und Auslese. Auch Christen stehen in der Gefahr, irgendwann anzuerkennen, dass vorehelicher Geschlechtsverkehr oder praktizierte Homosexualität doch eigentlich völlig in Ordnung seien. Wenn das Salz nicht mehr salzt und was die Mehrheit für richtig hält und was ständig über die Medien auf uns einträufelt, wissen Sie, das kann einen starken Anpassungsdruck entfalten. Der Psychiater Oskar Panizza hat das so ausgedrückt. Er hat gesagt, der Wahnsinn, wenn er epidemisch wird, heißt Vernunft. Der Wahnsinn, wenn er epidemisch wird, heißt Vernunft. Er muss sich nur genug ausbreiten. Dann wird er plötzlich für vernünftig gehalten. Die Frühsexualisierung im Kindergarten wird plötzlich für vernünftig gehalten. Nur weil sie epidemisch wird. Obwohl jeder Erziehungsexperte weiß, dass das nicht gut gehen kann. Dass man Einjährige in die Kinderkrippe steckt, wird plötzlich für verbindlich und für vernünftig gehalten. Obwohl Bindungsforscher Bände darüber schreiben können, was das mit der Kinderseele macht. Die Zerstörung unserer Sprache durch Gendersternchen und Inklusion ist auch so ein Wahnsinn, der epidemisch wird. Immerhin hat der Verein Deutsche Sprache, VDS, jetzt wieder daran erinnert, und es ist gut, das immer mal wieder sich zu sagen, einfach weil das andere ja ständig auf uns reinprasselt. Er hat nochmal gesagt, dass es einen festen Zusammenhang zwischen dem natürlichen und grammatischen Geschlecht gebe, das sei ein grundlegender Irrtum. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem natürlichen und dem grammatischen Geschlecht. Ein Beispiel, was Sie gebracht haben, der Löwe, die Giraffe, das Pferd, das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, ja? Sie sagen ja auch nicht zur männlichen Giraffe der Girafferich zum Beispiel, ja? Und keinen stört es, dass alles Weibliche sich seit 1000 Jahren von dem Wort das Weib ableitet. Man sagt ja auch nicht die Weib. Irre, ne? Also der Wahnsinn, nochmal, Oskar Panizza, wenn er epidemisch wird, heißt Vernunft. Wenn das Salz nicht mehr salzt. Wir werden eingelullt, wir werden behämmert mit diesen Dingen. Und Anpassungsdruck gilt ja nicht nur für die großen weltanschaulichen Fragen, sondern auch für den praktischen Lebensstil. Welche Videos schaue ich mir an? Oder auch ganz anders, welchen Stellenwert hat etwa die Anhäufung von Besitz für mich? Ist das reine Privatsache oder verstehe ich mich als Haushalter Gottes? Was sind so die Maßstäbe, an denen ich meine Alltagsentscheidungen prüfe, wenn das Salz nicht mehr salzt? Und Jesus sagt, hüte deine Salzkraft, denn du hast als mein Jünger in dieser Welt eine Verantwortung, bei der dich kein Nichtchrist vertreten kann. Hüte deine Salzkraft. Und würzige Salzchristen haben einen Einfluss, der bis weit in die Gesellschaft hineinreichen kann, wenn Gott es schenkt. William Wilberforce zum Beispiel, gestorben 1833, er war maßgeblich, das wissen wir, beteiligt an der Abschaffung der Sklaverei in England. Und wer war sein Mentor? Wer war der geistliche Mentor von William Wilberforce? John Newton. Seinerseits selbst ehemaliger Sklavenhändler und dann Pastor und Liederdichter von Amazing Grace. John Newton hat Amazing Grace geschrieben und John Newton war der Mentor von Wilberforce. Und als Wilberforce sich bekehrte, da war er schon auf dem Weg zu einer steilen politischen Karriere. Und plötzlich wusste er nicht, soll ich in der Politik bleiben oder soll ich aus der Politik rausgehen, jetzt wo mein Leben Jesus gehört. Und John Newton hat dem jungen Glaubensbruder den Rücken gestärkt und hat gesagt, nein, bleib da, sei dort Salz, sein Zeugnis für deinen Herrn. Oder denken wir an die Brudelschwings. Salz, die aus Liebe zu Jesus Hunderte von Kranken und Hunderttausende, vielleicht immer Tausende von Arbeitslosen vor der Verelendung bewahrten. und dann später vor dem Euthanasieprogramm der Nazis. Die Budelschwings. Oder denken wir an die Christen, die um das Leben ungeborener Kinder kämpfen und sich deshalb dem Tötungsmechanismus der Abtreibungsmedizin entgegenstellen. Ihr seid Salz, hat Jesus gesagt. Und er will, dass du dir dieser Identität bewusst bist und dass du sie schützt, damit du einen salzigen Lebensstil ausleben kannst. Und darum ist die Distanzierung von der Sünde so wichtig, die Jesus in den Versen davor beschrieben hat. Das ist ja ein enger Zusammenhang. Wenn dich aber deine Hand zum Abfall verführt, hau sie ab. Wenn dich dein Fuß zum Abfall verführt, hau ihn ab. Darum ist das so wichtig, dass wir uns maximal von der Sünde distanzieren, bei allem Wissen um unsere Schwachheit, weil das unsere Salzkraft verwässert und ausdünnt. Wir sind Salz. Und dann zum Schluss gibt Jesus dem Salz noch eine dritte Wendung. Eine dritte Wendung, die man leicht überlesen kann. Habt Salz bei euch, sagt er. Habt Salz bei euch und habt Frieden untereinander. Habt Salz bei euch. Da geht es nicht darum, dass wir selber Salz sind, sondern Salz, dass wir Salz bei uns haben, damit wir es ausstreuen können. Habt Salz bei euch. Und das ist das dritte Kennzeichen eines salzigen Lebensstils. Wir streuen Salz. Erstens, wir werden gesalzen. Das heißt, unser Leben ist ein Opfer der Hingabe, das der Herr läutert. Zweitens, wir sind Salz. Unser Leben ist von Jesus geprägt und entfaltet Prägekraft in unserem Umfeld. Und es soll unvermischt bleiben, damit wir uns, dass wir uns nicht anpassen. Und schließlich das Dritte, wir streuen Salz. Und auch hier gibt es wieder eine Parallele im Neuen Testament, die uns hilft, diesen Satz besser zu verstehen. Und diese Parallele liefert uns wieder Paulus, nämlich in Kolosser 4. Da sagt er in Kolosser 4, Vers 5 und 6, verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind und kauft die Zeit aus. Und jetzt kommt's. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt. Mit Salz gewürzt. Dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Wir streuen Salz. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt. Und der Zusammenhang zeigt, Vers 5 hatten wir ja gehört, es geht hier um Kommunikation mit Nichtchristen. Ja, denen gegenüber, die draußen sind. Also draußen, die nicht zu Jesus gehören, die außerhalb der Gemeinde sind. Und denen gegenüber soll eure Rede allezeit freundlich und mit Salz gewürzt sein. Es geht also hier um Kommunikation mit Nichtchristen. Es geht offensichtlich um einen kontroversen Dialog, also um einen gewissen Streit, um die Wahrheit auch. Wie ihr antworten sollt, sagt er in Vers 6. Also da werden offensichtlich sehr kritische Fragen gestellt. Und wie sollen wir jetzt darauf reagieren? Wir streuen Salz. Und zwar freundlich, sagt Paulus. Das beschreibt die Form, den Ton, die persönliche Haltung, allezeit freundlich, also nicht mit verbissener Miene, dass der andere denkt, wir fressen ihn gleich auf. Und dann salzhaltig. Und salzhaltig, das bezeichnet den Inhalt beziehungsweise die Wirkung. Und das erinnert uns an diese alte lateinische Maxime suavita in modo, fortita in re. Also sanft und mild in der Art des Vorgehens, aber zupackend und mutig und klar in der Sache. Und so muss unser Zeugnis vor der Welt sein. Freundlich und salzhaltig. Wir streuen Salz. Und natürlich wird unser Zeugnis dann von der Welt auch als salzig und als angriffig empfunden werden. Warum? Weil es den Zustand des menschlichen Herzens aufdeckt. Und der Zustand des menschlichen Herzens ist eben nicht cool oder mega easy, sondern der Zustand des menschlichen Herzens ist Sünde. Und wenn wir das Evangelium sagen, werden wir auch das sagen. Und deswegen ist das Salz, was wir streuen. Zum Beispiel, wenn Jesus in Johannes 16, Vers 8 sagt, wie das dann werden wird. Ne? Und wenn der Heilige Geist kommt, und der Heilige Geist beglaubigt ja das Wort Gottes, und wenn wir das Wort Gottes ausstreuen, wirkt der Heilige Geist, dann wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde. Johannes 16, Vers 8. Das können wir gar nicht vermeiden. Oder wie Paulus das analysiert in Römer 3, Vers 12 und 13. Wahrscheinlich werden wir diesen Vers nicht gleich im missionarischen Gespräch vorlesen. Aber in der Sache werden wir das schon sagen, was Paulus sagt. Römer 3, Vers 12, sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Das ist Salz. Ja, Sie müssen nicht diesen Vers im nächsten Gespräch gleich rausholen. Aber so wirkt das Wort Gottes. Oder Hebräer 4, Hebräer 4, Vers 12, wo der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, von dem wir nicht genau wissen, wer es ist, denn das Wort Gottes, Hebräer 4, Vers 12, ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens und es ist kein Geschöpf vor ihm verborgen. Salz. Das Salz, das Evangelium ist Salz. Und das sollen wir ausstreuen. Freundlich, aber es entfaltet seine entlarvende Wirkung. Und ihr Lieben, das heißt, wenn wir das Evangelium streuen, wenn wir es weitergeben, wenn wir das Salz streuen, dann streuen wir Salz in die Wunde, damit die Wunde nicht noch schlimmer wird, sondern heilen kann. Wir streuen mit dem Evangelium Salz in die Wunde. Das ist wie Desinfektionstinktur, die der Arzt manchmal in eine Wunde geben muss, damit es heilt. Und das wird als schmerzlich wahrgenommen, als angriffig. Tja, und deshalb scheuen wir uns manchmal, das Salz auszustreuen, weil wir die Reaktion fürchten und weil wir die Ablehnung fürchten und weil wir nicht negativ rüberkommen wollen. Aber gerade in dieser Scheu, da kann uns wieder der große Zusammenhang helfen, in den diese Verse hineingestellt sind. Wir haben ja letzten Sonntag gesehen, wohin dieser Zustand, wenn er nicht angegangen wird mit der Sünde, wohin er führt, nämlich in die Hölle, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Und ich möchte noch einmal zitieren an dieser Stelle aus dem Buch des amerikanischen Theologen Francis Chan. Also wir werden sicherlich nicht mit allem übereinstimmen, was Chan an verschiedenen Stellen geschrieben hat, aber dieses Buch über die Hölle von ihm, das kann ich wirklich nur empfehlen. Hölle leid, was Gott über die Hölle sagt und was wir daraus gemacht haben. Und da sagt er, wir müssen das ernst nehmen, was Jesus hier sagt. Zitat, während ich diese Zeilen schreibe, also dieses Buch über die Hölle, sitze ich in einer belebten Starbucks-Filiale. Und jedes Mal, wenn ich von meinem Monitor aufblicke, dann sehe ich, dass ich von durstigen Kunden umgeben bin, die zum Tresen eilen, um sich mit Latte Macchiato, Eistee oder Chocolate Mocha zu versorgen. Sie sind glücklich, geschäftig, genießen das Leben, plaudern und natürlich schicken sie SMS. Zwei Mütter wirken, als kämen sie direkt vom Joggen. Sie setzen sich neben mich, tauschen sich aus. Ein anderes Pärchen hat das Café vor kurzem verlassen, die hatten nur Augen füreinander, ein typisches sorgenfreies junges Paar. Das Mädchen ganz hinten in der Schlange sieht traurig aus, richtig traurig. Freude, Gelächter, Kaffee, leise Lounge-Musik, SMS-Gespräche, Flirts, Freundschaften, Depressionen und die Hoffnung eines Tages davon frei zu sein. Das ist das Leben. Ich liebe es und Sie auch. An diesem Ort brummt das Leben. Ich sitze hier und lese mein Manuskript Satz für Satz durch. Und jeder Einzelne vermittelt die Botschaft, dass einige dieser Menschen zur Hölle fahren werden. Und mir wird schlecht, wenn ich das sage und ich kann gar nicht in Worte fassen, welchen inneren Konflikt ich gerade in mir spüre. Im Umkreis von 3 Metern sitzen mindestens ein Dutzend Leute, die eines Tages die Qualen erdulden müssen, mit denen ich mich gerade gedanklich auseinandersetze. Was soll ich nur tun? Schreibe ich weiter? Sollte ich vielleicht mein Buchprojekt aufgeben und lieber eine Beziehung zu ihnen aufbauen und ihnen von Gott erzählen? Wie kann ich diese Worte glauben und doch untätig hier sitzen bleiben? Und er sagt dann, es zwingt mich dieser ernüchternden Realität zu stellen. Es geht nicht nur um Dogmatik, es geht um menschliche Schicksale. Die sehr reale Lehre Jesu über die Hölle muss sie ernüchtern. Sie müssen zulassen, dass Jesu Worte ihren Lebensstil zurechtrücken. Die Art, wie sie reden und wie sie die Menschen um sich herum wahrnehmen. Wie nehmen wir die Menschen um uns herum wahr, wenn wir bei Starbucks oder anderswo sitzen? Und vor diesem Hintergrund hören wir die Worte Jesu ganz neu, wenn er sagt, habt Salz bei euch. Seid ausgerüstet. Munitioniert euch. Wenn ihr in die Wüste geht, nehmt große Wasserflaschen mit, die verdursten sonst. Habt Salz bei euch. Oder eine Visitenkarte von unserer Gemeinde. Und dann der letzte Hinweis. Der ist dann nach innen gerichtet. Und was sagt Jesus zum Schluss? Und habt Frieden untereinander. Und habt Frieden untereinander. Das heißt, gerade wenn wir uns mutig nach außen wenden wollen und mit Konflikten und Widerstand rechnen müssen, ist es umso wichtiger, dass wir nach innen wirklich im Frieden miteinander leben. Dass wir uns den Rücken frei halten, dass wir uns gegenseitig stärken. Ihr Lieben, die Tatsache, dass der Herr das hier extra betont und dass das Neue Testament das noch an vielen, vielen anderen Stellen sagt, immer wieder, habt Frieden untereinander, habt Frieden untereinander. Römer 12, 18, 2. Korinther 13, 11, 1. Thessalonicher 5, 13 und noch öfter. Verstehen Sie, das zeigt, wie angefochten unser Zeugnis nach außen ist und wie leicht es von innen immer wieder unterminiert werden kann, durchlöchert werden kann, der Frieden untereinander durchlöchert werden kann. Und umso wichtiger ist es, dass wir uns nicht durch persönliche Eitelkeiten oder persönliche Empfindlichkeiten oder persönliche Gedankenlosigkeiten auseinandertreiben. Habt Frieden untereinander, sagt Jesus. Seid geduldig miteinander, vergebt einander. Macht's euch leicht gegenseitig. Seht auf die große Aufgabe, dass wir uns unterstützen, dass wir uns gegenseitig dabei ermutigen und unter die Arme greifen und uns helfen, einen salzigen Lebensstil anzustreben. Denn es ist ein aufreibender Lebensstil. Es ist kein Spaziergang. Erstens, wir werden gesalzen durch Feuer. Unser Leben eine Hingabe, ein Opfer für Jesus, das er prägt und wachsen lässt, auch durch den Druck. Ist nicht das Einzige, aber auch das benutzt Gott. Zweitens, wir sind Salz. Und deswegen sollen wir prägen und uns mit allem Eifer gegen die Vermischung wehren, gegen die Anpassung wehren, die unsere Prägekraft von innen her zerbröselt. Und drittens, wir streuen Salz, weil uns die Konsequenzen bewusst sind, die es für die Mitmenschen hat, wenn sie nicht von Christus gerettet werden, wenn sie nicht sich vor ihm beugen. Und deshalb, ihr Lieben, nehmen wir auch ernst, was Paulus im Zusammenhang mit der salzigen Rede extra betont. Das will ich uns zum Schluss nochmal in Erinnerung rufen. Kolosser 4, Vers 5. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Und kauft die Zeit aus. Heute ist unsere Zeit. Ihr Lieben, wir sind zur rechten Zeit am rechten Ort. Und es kommt jetzt darauf an, ob du hinguckst und redest oder ob du wegsiehst und schweigst. Wie damals bei Karen James, mit der ich schließe, Olympische Sommerspiele von München 1972. In der Nacht vom 4. auf den 5. September 1972, da war Karen James zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Sie stand am Zaun zum Olympischen Dorf in München, in dem Moment, als die Terroristen darüber kletterten, die dann am nächsten Tag 11 israelische Sportler kidnappen und schließlich ermorden würden. Am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Karen James war damals 19 Jahre alt und Schwimmerin der kanadischen Olympiamannschaft. Sie hatte noch mit Kollegen in der Stadt gefeiert und im Morgengrauen kam sie zurück zum Olympischen Dorf an den Sicherheitszaun. Und das war jetzt kürzer, einfach über den Zaun, als nochmal um das Dorf herum zum Haupteingang zu gehen. Der Zaun war nicht sehr hoch. Einer ihrer Schwimmerkollegen sagte: Okay, klettern wir rüber. Und Karen James erzählt rückblickend: Ich schaute auf den Zaun und ich spürte zugleich, dass hinter uns diese Männer waren, 4 Männer. Sie hatten Trainingsanzüge an, aber sie sahen nicht wie Athleten aus. Sie sagten nichts. Wir kletterten über den Zaun und sie folgten uns. Haben wir sie dadurch nicht ermutigt, über den Zaun zu klettern? Aber entscheidender als das, was passierte, ist das, was nicht passierte. Karen James hat nicht den Sicherheitsdienst alarmiert. Sie hat sich auch bei den Männern nicht erkundigt, was sie da eigentlich wollen, wer sie sind. Sie hätte laut rufen oder leise fragen können. Sie hatte ja dieses warnende Gefühl, als sie die Männer sah. Und warum hat sie nichts getan? Das ist die Frage ihres Lebens dann geworden. Eine Frage, die viele weitere Fragen hinter sich herzog. Wenn ich die Männer angesprochen hätte, wäre ich dann noch am Leben heute? Wenn die Begegnung mit den Männern mich umgebracht hätte, wären dann vielleicht andere noch am Leben? Karen James ist kanadische Jüdin. Bei dem Terroranschlag der Palästinenser starben 11 israelische Sportler. Das ist jetzt 47 Jahre her. Und Karen James ist inzwischen über 60. Sie hat 3 Kinder großgezogen, ist mittlerweile geschieden. Sie lebt noch immer in Vancouver, ihrer Geburtsstadt. Und in einem Interview sagte sie einmal: Tief in meinem Herzen fühle ich mich schuldig. Ich habe den Terroristen über den Zaun geholfen. Sie hätte nach Sicherheitsbeamten rufen oder die Männer am Zaun fragen können, was sie eigentlich vorhaben. Dann wäre etwas passiert. Irgendwas wäre passiert. Aber sie hat niemanden gerufen und sie hat niemanden gefragt. Sie hat kein Wort gesagt und das verzeiht sie sich bis heute nicht. Ihr Lieben, es hat Folgen. Es hat Folgen, ob wir reden oder ob wir schweigen. Und unser Herr sagt es uns: Das Salz ist gut. Wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit wird man's würzen? Habt Salz bei euch und habt Frieden untereinander. Lieber Herr Jesus, danke, dass du bis heute mit deinem Evangelium redest. Und dass du uns mit unserer ganzen Zerbrechlichkeit und Begrenztheit wirklich als deine Zeugen und deine Boten gebrauchst. Dass du uns, die wir noch mit so vielem zu kämpfen haben, sagst, ihr seid das Salz der Erde. Herr, und bitte, bitte gib uns diese Salzkraft, stärke sie uns, erhalte sie uns, lass uns nicht mutlos werden, wenn wir den Druck spüren. Und lass uns treu sein, das Salz deines Evangeliums auszustreuen. Danke, Herr, dass dort, wo wir versagen, du das noch immer wieder ausbügeln kannst. Und auch dort, wo wir versagt haben in der Vergangenheit, danke, dass du stark und allmächtig bist, Herr. Und dass du es doch noch gut machen kannst mit den Menschen, denen wir etwas schuldig geblieben sind. Aber Herr, wir möchten treu sein. Wir wollen dir zur Verfügung stehen. Und schenk uns das doch auch bitte in der kommenden Woche, damit Menschen gerettet werden und dein Name geehrt in alle Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.